Ein Blitz, der über dem Himmel von New Mexico aufgeht. Ein gigantischer Feuerball, der aufsteigt wie eine Art Pilz. Was am Morgen des 16. Juli 1945 geschah, hat sich in das kollektive Bildergedächtnis der Menschheit eingebrannt. Der erste Test einer Atombombe, der Beginn des Atomzeitalters. Ein gruseliges Zeitalter, das der Historiker und Politikwissenschaftler Sven Hannes eindrucksvoll beschreibt in seinem neuen Buch Die Bombe, die Geschichte der Atomtests von den Anfängen bis zur Gegenwart. Rezensent heute Morgen ist Günter Wessel. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Keine Geschichte der Atombombe, sondern ganz bewusst der Atombombentests. Warum dieser Fokus?
Naja, man könnte ja zynisch sagen, dass die Geschichte der Atombombe nach den beiden Abwürfen auf Hiroshima und Nagasaki eigentlich schon vorbei war. Wenn die Geschichte der Tests dann eigentlich begonnen hat. Vorher gab es einen Test, danach gab es allein in den USA mehr als 1000. Die Amerikaner besitzen ja am Anfang auch das Monopol eben auf die Atomwaffen. Und am Anfang überlegen sie auch einige Politiker, ob man diese Waffen nicht den Vereinten Nationen zur Verfügung stellen sollte, damit die ganze Menschheit darüber verfügt und niemand sie benutzen kann. Aber dann setzen sich die Militärs durch und es entwickelt sich so eine eigentümliche Dynamik bei den Amerikanern. Der Kalte Krieg hilft dieser nationalen Rüstungsindustrie. Es gibt zwar Labors, private und öffentliche. Und es gibt Wissenschaftler, die hin und her pendeln. Für die ist es so ein bequemer Zustand. Deswegen drängen sie darauf, dass immer mehr getestet wird. So zum Beispiel Edward Teller, der einer der Miterfinder der Atombombe ist und auch das Vorbild für diesen Dr. Seltsam in dem Film von Stanley Kubrick. Ja. Der zum Beispiel, der wechselt immer hin und her. Der macht auch Werbung für die Atombombe. Und es ist auch eine komische Situation Anfang der 50er Jahre. Das ist, Atomtests, Atombomben sind nicht unbedingt negativ konnotiert. Also diese Teststrecke in Nevada ist ein Touristenziel und Las Vegas wird erst darüber zu dem Ort, was es heute eigentlich ist. Und das muss man alles verstehen. Und deswegen beginnt da eigentlich erst diese Geschichte der Tests.
Die Geschichte beginnt mit den Amerikanern. Sie haben es gesagt, die Sowjets haben ja dann schnell nachgezogen, 1949 mit der eigenen ersten Bombe. Dann ist es eine internationale Testgeschichte ab dem Moment oder bleibt es eine amerikanische?
Nee, ab dem Moment wird es eine internationale. Also beide Supermächte rüsten auf, die Zwischenmächte natürlich auch. Frankreich beteiligt sich auch an dem Spiel. Und wir kommen in eine Logik des Wettrüstens rein, die von großer Absurdität geprägt ist und die Sven Hannes auch sehr schön nachberichtet. Also, dass sich da Militärs Waffen besorgen, bei denen sie genau wissen und immer mehr von diesen Waffen, dass sie keine einzige davon letztlich einsetzen können. Mhm. Aber man rüstet auf, man versucht das genauer zu bestimmen und so weiter und so fort.
Sie haben gerade schon Touristenmagnet Nevada benannt. Welche Orte fallen denn dann noch? Es gibt ja aus den 90er Jahren das bekannte französische Atoll, das dann groß in die Schlagzeilen kam, weil Frankreich dann noch einen Atomtest machen wollte. Macht man so eine kleine Weltreise?
Man macht so eine kleine Weltreise. Also viele von diesen Tests finden natürlich in isolierten Gebieten statt. Also die Wüste von Nevada ist das erste. Und viele ziehen gerade diese Völker, die in diesen kleinen isolierten Gebieten leben, ziehen sie natürlich in Mitleidenschaft. Also die Shoshone in Nevada, die Bewohner des Pazifikatolls Rongelap. Dann sind es die Nenzen auf der sowjetischen Halbinsel Novosemja, die darunter leiden, also ganz im Osten der Sowjetunion. Oder auch die Samen in Skandinavien, die vom radioaktiven Fallout immer getroffen werden, wo die Rentiere das Zeug fressen und sozusagen am Ende in der Nahrungskette der Menschen landet. Oder wie gesagt, das Mururoa-Atoll im Südpazifik, wo die Franzosen getestet haben und wo sie 1985 dann auch noch das Schiff von Greenpeace versenken, diese Rainbow-Variante im Hafen von Auckland, die dahin fahren wollte, um die Tests zu verhindern. Also es sind einfach überall isolierte Gebiete und heute sind diese isolierten Gebiete in erster Linie eigentlich ungesicherte Endlager für radioaktiven Abfall. Und Plutonium und anderes Material von diesen nuklearen Bomben lässt sich heute weltweit überall nachweisen. Das gab es früher nicht, das gibt es heute. Das gibt es in den Sedimenten vom Bodensee, genauso wie in den Straßen von Hongkong. Und es findet sich auch in Weinen beispielsweise. Mhm. Und man kann testen, das muss ich nur sagen, man kann bei altem Rotwein beweisen, ob der vor 1945 hergestellt ist oder ob der gefälscht ist, anhand von nuklearen Rückständen, die sich da drin befinden.
Oh je, der Buchtitel verspricht eine Reise bis in die Gegenwart. Warum wurde denn eigentlich immer weiter getestet? Ich meine, irgendwann musste man doch die Testergebnisse kennen. War das eher eine Machtdemonstration?
Es ist eine Machtdemonstration zum einen und zum anderen gibt es immer diese Begründung für die Tests, dass man wissen will, ob die alten Dinger noch funktionieren. Ob die wirklich noch so funktionieren wie geplant. Das heißt, man testet immer alte und man testet dann neue und dann versucht man das Ganze zu verfeinern und so weiter. Und man darf auch nicht vergessen, da hängt eine gigantische Industrie dran, auch eine gigantische Wissenschaftsindustrie.
Günter Wessel über Sven Hannes, die Bombe, die Geschichte der Atombombentests von den Anfängen bis zur Gegenwart. Im Open House Verlag erschienen, 304 Seiten, 25 Euro der Preis.